Hey, schönen guten Morgen, schönen guten Mittag, schönen guten Abend, schöne gute Nacht und herzlich willkommen zur neuen Episode Schauplatz. Nach der legendären Berlinale Special Premiere von Sonne und Beton und dem Nullerjahre Schulbus am roten Teppich und einer Franziska Giffey, die dort wahrscheinlich den spaßigsten Arbeitstag ihres Bürgermeisterinnenlebens hatte, hatten wir diese Woche das Vergnügen im Zoopalast den finalen Stopp der Kinotour auszurichten. Spontan durfte ich im ausverkauften Kino 1 das Screening anmoderieren. Auf den Film war ich lange gespannt. Felix Dobrecht, Autor der Romanvorlage, machte ja bereits seit geraumer Zeit eine Welle in seinem Podcast Gemischtes Hack, von dem ich seit frühen Hacki-Tagen Fan bin. Dort erzählte er immer mal wieder Geschichten von der Produktion der Buchverfilmung in sämtlichen Stadien. Und schon 2018 versuchte ich mein Glück und schrieb ihm bei Instagram, dass er mit Tommy Schmidt vielleicht doch mal einen Live-Podcast im Palast machen könne. Natürlich war mir durchaus bewusst, dass da nicht unbedingt eine Reaktion kommen würde bei mittlerweile über 1 Million Follower. Umso schöner, dass sich dieser Kreis dann doch noch schließen sollte. Dass David Vnent Regie führen sollte, ließ mich zudem aufhorchen. Vor allem sein Kinodebüt Kriegerin mochte ich sehr. Als Experte im Verfilmen erfolgreicher Bücher wie Feuchtgebiete und Er ist wieder da, war ich umso gespannter, wie er Sonne und Beton umsetzen würde. Ich habe den Film jetzt endlich sehen können und bin wirklich begeistert von der eindringlichen Art, wie er die jugendlichen Charaktere im sozial schwachen Milieu um Gropiusstadt einfängt. Das liegt sicher auch am perfektionistischen Casting, wo aus über 5000 Bewerbern die genau richtigen, frischen und unerfahrenen, dafür aber umso authentischeren Gesichter gefunden wurden. Sehr viel Spaß bereitete mir auch die Art, wie der Zeitgeist des Jahrhundertsommers Anfang der Nullerjahre eingefangen wurde und die schöne Ausstattung. Eine kalte Cherry Coke aus der Vintage-Dose, das wär's jetzt. Vor allem ist Sonne und Beton aber wirklich spannend und kurzweilig, überzeugt mit der richtigen Balance aus Härte und Empathie für seine Figuren und hat eine überragend unmittelbare Cinematografie und einen ballernden Rap-Soundtrack mit ein paar Agro-Berlin-Klassikern und coolen neuen Künstlern. So einen Film habe ich mir schon ewig gewünscht in der hiesigen, oft spröden deutschen Kinolandschaft mit einer Frische, auf die ich so echt nicht gefasst war. Ein bisschen tiefer in den Review-Part geht jetzt mein Kollege Eugen.
Nach Filmen wie Kriegerin, Feuchtgebiete, Er ist wieder da und einem kurzen Abstecher in den internationalen Raum mit The Sun That Night kehrt David Vnent nun wieder mit einem deutschen Film zurück, und zwar der Verfilmung des Bestseller-Romans von Felix Lobrecht, Sonne und Beton. Felix Lobrecht hat hier auch am Drehbuch mitgearbeitet und ist auch in einer Nebenrolle zu sehen. Seit einer Woche läuft der Film jetzt schon in den deutschen Kinos. Ich habe ihn bereits letzte Woche gesehen und würde hier auch nochmal meinen Senf dazu abgeben. Der Film handelt von 4 Jungs, die Anfang der 2000er in Gropiusstadt in Berlin groß werden. Das ist ein Brennpunktviertel und schildert so ein bisschen deren Alltag. Am Ende der 9. Klasse ist zumindest Hauptfigur Lukas. Ich kann gleich mal vorweg sagen, viele werden vielleicht durch den Trailer etwas abgeschreckt. Der kommt gleich mit dem, zeigt offenbar das krasse Grading, Color Grading, was der Film hat, was stark an Fuck You Goethe erinnert und auch ein bisschen die lockere Atmosphäre. Aber da kann ich gleich mal entwarnen, der Film ist nicht wie Fuck You Goethe, der ja quasi ein ähnliches Thema behandelt, auch ein bisschen auf diese Brennpunktviertel und Brennpunktschulen beleuchtet. Doch wobei Fuck You Goethe halt noch mit ganz viel Humor gearbeitet wurde, der vor allem auf Kosten dieser Jugendlichen und Kinder in diesen Brennpunktvierteln funktioniert. Der Humor spielt hier auf jeden Fall eine untergeordnete Rolle. Selbst wenn das Buch von einem Comedian geschrieben wurde, der Film positioniert sich vielmehr auf der Seite der Jugendlichen und kommt mit einer sehr starken Einfühlsamkeit daher, die mir wirklich gut gefallen hat. Mit der Einfühlsamkeit meine ich, dass der Film komplett aus der Perspektive dieser Jungs erzählt wird und halt allem voran der Perspektive von Lukas. Wir lernen ihre Hintergründe kennen, also sie alle verbindet absolut ärmliche Verhältnisse, schwierige Beziehungen zum Elternhaus, die auch zu einer gewissen Abschottung führen. Das ist bei all denen unterschiedlich und so bietet der Film ein recht großes Facettenreichtum, was hier einfach für ein sehr großes Identifikationspotenzial sorgt. Die Rahmenhandlung ist, dass Lukas und seine Kumpels in eine Schlägerei geraten zwischen seinem Grasdealer und seiner Gang und der konkurrierenden Gang. was dazu führt, dass Lukas Schulden hat bei der Konkurrenzgang. Und nun heißt es halt, Geld aufzutreiben. Und das führt sie halt immer mehr in diese Abwärtsspirale näher an die Kriminalität. Und erinnert vielleicht an manchen Stellen ein wenig an Armageddon Time oder Zeiten des Umbruchs von James Gray letztes Jahr. Ist aber im Kern trotzdem ein ganz anderer Film. Was mir an Sonne und Beton so gut gefallen hat, ist, wie authentisch dieser Film daherkommt. Das hat man im deutschen Kino wirklich lange nicht mehr gesehen. Er kommt halt ohne diese völlig übertriebene Humorebene aus eingangs erwähnt Fuck Goethe. Aber er kommt auch ohne diesen Gangster-Pathos, den zum Beispiel zuletzt noch ein Rheingold hatte, aus. Es ist wirklich ein Straßenfilm, er spielt auf der Straße und er repräsentiert auch die Straße. Und das macht er mit einer Authentizität. Also dieser Film fühlt sich wirklich sehr echt an. Dem dient auch wirklich das hervorragende Schauspiel, was sich halt nicht wie im Deutschen so oft wie Theater anfühlt, sondern die Jungs wirken echt, werden im Vorspann auch nur bei ihren Vornamen gecredited, aber auch in den Nebenrollen können einen Jörg Hartmann überzeugen oder auch Berliner Szene-Rapper wie Louvre47 oder Lucio101 sorgen halt für diesen echten Flair, den dieser Film so stark ausstrahlt. Außerdem gelingt auch durch das Beibehalten der Perspektive der Jungs der Spagat echt gut zwischen Szenen, wo man sich einfach nur noch an den Kopf greifen möchte und fragen, ach Mensch Jungs, was macht ihr denn da? Vielleicht sogar richtig wütend wird und Verständnislosigkeit hat. Aber der Film schafft es halt auch gleichzeitig, diese Verständnislosigkeit an anderen Stellen wieder in Verständnis und Mitgefühl umzuwandeln. Der Film ergötzt sich an keinem Leid, sondern zeigt auch ihre verspielte Seite, zeigt sie auch in fröhlichen Momenten. Und das schafft für mich eine ganz besondere Atmosphäre und halt nicht, es ist nicht das pure Elend, was hier gezeigt wird, aber es ist natürlich auch, die Probleme werden mit der notwendigen Wuchtigkeit dargestellt und der Film ist auch, also es geht auch an die Nieren stellenweise da, die Situation, in denen sie sich ausgesetzt sehen. Aber es fühlt sich auch nicht so an, als würde der Film rein für die Dramatik übertreiben wollen oder zu weit gehen, sondern immer noch auf eine so realitätsgetreue Umsetzung wie möglich zu achten. Ich würde auch dazu sagen, dass der Film mit seinen 120 Minuten ein wirklich wilder Ritt ist. Also es fühlt sich nicht an wie 120 Minuten, die vergehen wie im Rausch. Und es gibt durchaus dramatische Höhepunkte, die mir auch sehr nahe gehen. Also der Film ist zwar, kann ja schon sehr anstrengend wirken, weil er wirklich mit einem Tempo ballert und es passiert wirklich, jede Szene passiert was und es steigert sich und es eine Anspannung entsteht, die echt unangenehm ist zuweilen, aber dennoch schafft der Film durch diesen Stressfaktor eine Grundmelancholie zu bewahren und gerade die hat mir so gut gefallen. Dann spielt der Film 2003 und schafft es, diesen Flair der Zeit gut rüberzubringen, auch wenn die Jugendlichen wahrscheinlich im Film eher wie die Jugendlichen von heute sprechen. Das haben sie so ein bisschen angepasst, stellenweise. Also es ist so eine Mischung aus, denke ich mal, dem Jugendsprachgebrauch von damals und dem von heute. Das wird nicht alles ganz akkurat sein, was aber halt auch wieder in der Jetztzeit dadurch umso aktueller und authentischer wirkt. Also wer echtes, authentisches, deutsches, gutes Kino sehen möchte, dem kann ich Sonne und Beton nur ans Herz legen. Und gerade auch Leuten, die vielleicht Rheingold mochten oder den Rheingold zu drüber war, würde ich auch Sonne und Beton empfehlen. Auf jeden Fall nochmal den zu sehen. Der hat mir noch einen kleinen Ticken besser gefallen, wenn ich ehrlich bin. Also geht ins Kino, guckt Sonne und Beton.
Vor dem Q&A habe ich den äußerst sympathischen Produzenten Fabian Gasmia kennengelernt. Ein bisschen habe ich mich auch geschämt, vorher nicht tiefer bei IMDb recherchiert zu haben. Schließlich hat der gute Mann dort Produktionseinträge bei Personal Shopper, Annette, der auch schon Thema hier war in der Folge mit Aido Abay, und Morgen die ganze Welt und Cleo, bei dessen Berlinale Premiere ich sogar arbeitete, was mir aber erst im Nachhinein eingefallen ist. Er produziert gerade mit meinem liebsten europäischen Schauspieler. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt verraten darf, deshalb lasse ich mal für euch im Unklaren, wen ich damit meine. Ich habe Fabian gefragt, was die krassesten Situationen beim Sonne und Beton-Dreh waren und das hat er mir geantwortet.
Die krasseste Situation der Dreharbeiten, das ist schwierig, weil dieser Dreh war voller krasser Situationen. Normalerweise hätte man für so einen Film vielleicht 30 Drehtage, hätte einen Cast, der auf jeden Fall über 18 ist, damit man mit denen volle Drehtage machen kann und würde das dann so drehen, dass es logistisch am praktischsten ist. Und wir haben von allem genau das Gegenteil gemacht. Wir hatten einen minderjährigen Cast, das war uns wichtig, alles völlige Laien. Regie hat sich mit den Casterinnen zusammen 5000 Leute angeschaut und davon viele, viele auch persönlich getroffen. Und das zu Zeiten einer globalen Pandemie, also alles PCR getestet mit Maske. Das war ein unglaublicher Aufwand, weil das Ziel war immer, Leute zu finden, wo es einem quasi fast das Herz bricht, wenn die eine Zigarette rauchen, wenn die auf die Nase kriegen, wenn die in diese Kämpfe geraten und wo wir die Angst förmlich spüren. Und wir wollten auch frische Gesichter haben. Und da ziehe ich meinen Hut vor unserem tollen Casting-Team und ich ziehe meinen Hut vor dem Regisseur, der das mit einer großen Stoik und Klarheit durchgezogen hat. Dann 30 Drehtage, wie gesagt, normalerweise haben wir gesagt, machen wir nicht, machen wir das Doppelte draus und hatten am Ende 59 Drehtage. In so einer Zeit drehen andere Leute eine ganze Serie mit 6 Folgen und wir haben halt einfach nur diesen Film gemacht. Aber es war uns wichtig, dass wir Zeit haben, weil Zeit kauft am Ende Authentizität und Zeit kauft einem auch, dass man so einem Cast, der noch nie vor der Kamera gestanden hat, Zeit zum Entfalten geben kann. Und das war immer unser oberster Fokus. Und das ging nur mit maximal Gürtel enger schnallen. Wir waren teilweise wie so ein Studentenfilm unterwegs. Also jeder Tatort ist großzügiger aufgestellt, weil unser Ziel es war, möglichst viel Drehzeit zu bekommen. Unser Ziel war es, möglichst viel Zeit zu geben vor der Kamera, damit die Chemie zwischen den Schauspielern und Schauspielerinnen wachsen kann. Wobei wir fast nur Schauspieler hatten, weil wir uns ganz bewusst entschieden haben, gegen den quasi sehr berechtigten Trend zu sagen, wir erzählen immer die männliche und die weibliche Perspektive. Wir haben uns hier ganz bewusst entschieden, nur eine männliche Perspektive zu erzählen, weil wir eine Welt erzählen sollten, in denen Frauen eigentlich nicht passieren, nicht stattfinden. Mädchen sind ferne Sehnsuchtsorte für unsere Protagonisten. Mütter sind überwiegend abwesend, reißen sich ein Bein aus, um ihre Jungs durchzubringen. Und die, die da sind, sind die Väter. Und die Väter, die hören oft nicht zu, sind gewalttätig und nehmen ihre Kinder nicht ernst. Und deswegen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll oder wo ich aufhören soll. Herausforderungen hatten wir einige. Umso mehr freut es uns, dass die Kinos so toll voll sind und wir ein unglaubliches Feedback kriegen, Leute, und schreiben, Mensch, das ist genau unsere Geschichte. Danke, dass ihr zeigt, wie unser Leben aussieht und dass ihr nicht wegschaut.
Auch Regisseur David Nant fragte ich, was der most memorable Moment war.
Das ist wirklich schwer. Wir haben wirklich 59 Tage in der Gruppestadt gedreht. Das war so, jeder Tag ist so viel passiert eigentlich. Eine Sache ist auf jeden Fall so, dass die letzte Szene im Krankenhaus, das war auch eines wirklich berührend sozusagen. Und das war so memorable, weil wir auch die Jungs so da spontan auch diese Umarmung einfach dann da gefunden haben und so. Das war halt wirklich cool. Aber es waren so viele, was wir gemacht haben. Diese Prügeleien, das waren ruhige Szenen, krasse Szenen, wir haben auf Dächern gedreht und so weiter. Also das war wirklich ein absolut krasser Sommer.
Zu guter Letzt stellte ich Felix Lobrecht bei einer gemeinsamen Kippe die gleiche Frage. Ursprünglich wollte ich natürlich hier Produktion statt Dreh sagen, ich war aber ein bisschen nervös.
Boah, ich war beim Dreh fast gar nicht dabei. Was übertrieben nervig war, war Corona und dass, wenn man irgendwie mit Jugendlichen arbeitet und die in einem Jahr castet und im nächsten Jahr dreht, kann es einfach sein, dass sie in dem Jahr einen Meter wachsen und auf einmal Bart und Stimmbruch hatten. Das war sehr, sehr anstrengend.
Felix hat mir außerdem nebenbei erzählt, wie schön er unser Kino findet. Das hat mich ein bisschen überrascht. Schließlich bin ich ja immer davon ausgegangen, dass jeder Berliner schon mal im Zoopalast gewesen sein muss. Es war aber tatsächlich sein erster Besuch überhaupt bei uns. Ein Grund mehr, dem Film seine Authentizität abzunehmen in Bezug auf den Mikrokosmos der Plattenbausiedlung am Rande der Stadt, aus der man es echt nur schwer rausschaffen kann. Umso mehr freue ich mich für ihn, dass er jetzt so eine tolle Karriere hingelegt hat. Zu guter Letzt noch ein kleiner, verpeilter O-Ton eines Cast-Members.
Jojo, der Film war geil. Auf jeden Fall, das ist eine krasse Erfahrung. Ich habe mich wirklich gefreut, mitzumachen. Auf jeden Fall, die Produktion, es ist kein Spaß mehr. Fabian und David, dieser Regisseur, ist ein Kopfhicker, aber er ist ein geiler Kopfhicker. Er ist wirklich krass. Er wusste, wer das macht. Felix Klubrich auch. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei jedem, bei Seven Elephants, Sonne und Beton und die, wie heißt diese Produktion? Anstantin Film. Die sind krank. Auf jeden Fall willkommen in Neukölln. Arba. Danke.
Ganz lieben Dank an das ganze Sonne- und Beton-Team. Wir hatten sehr viel Freude bei eurem Screening und dabei, euch zu betreuen. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass Produzent, Regisseur und Autor und gleichzeitig erfolgreichster Podcaster des Landes eines so großen Films spontan bei unserem Podcast mitmachen. Ganz lieben Dank auch an Thorsten Koch von Konstantin und vor allem an unsere Chefs, die das Go gegeben haben für die Aufnahmen und an unser Team, die währenddessen fleißig den Saal gesäubert haben. Ich hoffe sehr, dass euch diese Episode gefallen hat und vielleicht haben wir ja ein paar neue HörerInnen gewinnen können. Seid herzlich willkommen im Schauplatz-Kosmos. Wenn ihr ganz frisch dabei seid, hört doch mal die absurde Anekdotenfolgen, wenn ihr erfahren möchtet, was so neben und hinter der Leinwand des schönsten und legendärsten Kinos der Republik so passiert und wie lustig und verrückt es sein kann, seinen Idolen im Job zu begegnen. Und hört auch alle anderen Folgen, in denen natürlich auch Filme besprochen werden. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, denn bis jetzt sind wir ein No-Budget-DIY-Podcast, dann geht das, indem ihr uns bei Spotify und Apple Podcasts abonniert bzw. folgt und uns im besten Fall ein paar schöne Sternebewertungen dalasst. Erzählt euren filmaffinen FreundInnen und Bekannten von uns und schaut doch mal bei Instagram vorbei, bei @schauplatzpodcast. Dort gibt es manchmal auch ein paar Verlosungen. Ihr geht also mitunter nicht leer aus, wenn ihr auf dem Laufenden bleibt. Über kleine Spenden freuen wir uns natürlich auch. Den Link dazu findet ihr in der Bio. Und dann wäre da noch unsere Seite schauplatzblog.com. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Noch einen schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend, eine gute Nacht, gute Reise, gute Fahrt und ciao.